Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zum vorletzten Abend in unserer Vortragsreihe »Wenn man die Wahl hat«. Aufklärung über Demokratie haben wir Ihnen in diesem Semester schon reichlich geboten und werden es auch heute tun. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und vergnüge mich Semester um Semester damit, für Sie diese Vortragsreihen montagsabends zu organisieren. Wir sind in der 23. Folge inzwischen und haben über diese lange Zeit hinweg das wahrscheinlich größte Tonarchiv mit Vorträgen an deutschen Hochschulen überhaupt aufgebaut. Und wenn Sie da mal reinhören wollten, dann können Sie das tun. Das ist alles für Sie kostenfrei hinterlegt. Sie können das entweder online anhören oder auf Ihre Abspielgeräte herunterladen, solange Sie damit nicht irgendwie einen Verkaufsstand in der Konstanzer Fußgängerzone eröffnen. Wo finden Sie es? In dem großen Munde des Internets. Wo genau? Das steht in diesen hübschen Faltkärtchen, die wir hier haben. Da steht die Internetadresse drin, wo Sie diese Tonaufnahmen finden. Und natürlich steht da auch das Programm dieses Semesters drin. Allerdings vorletzter Abend, wir sind schon fast durch. Wen haben wir heute zu Gast? Wir haben zu Gast Professor Dr. Christoph Nix. In Konstanz muss man den guten Mann, glaube ich, kaum vorstellen. Ich mache es kurz. Er ist der Intendant des hiesigen Theaters. Er hat einen wechselvollen Werdegang, würde ich mal sagen, sich gegönnt. Das soll dazu führen, dass man mehr sieht im Leben. Der Herr Nix ist einerseits Jurist, hat aber auch an einer Fachhochschule, wie diese Einrichtung ja eine ist, eine Weile als Professor gelehrt, hat eine Ausbildung gemacht als Clown oder ist es ein Studium? Ich weiß es nicht genau. Man macht's, ne? Gut. Ich habe mal eine schöne Reportage über den einzigen Studiengang in Deutschland gemacht, an dem man Pantomime studieren kann. Das ist an der Folkwang-Hochschule in Essen. Von daher bin ich mir nicht sicher, ob man hier auch Clown studieren könnte. Aber gut. Also, Clown. Und hat den Weg ins Theater gefunden, wo er wirkt. Segensreich. Aber ist auch nach wie vor der Wissenschaft verbunden, ist Honorarprofessor, wenn ich das richtig weiß, in Bremen. Ja. Und wildert durch ganz, ganz viele Gemüse. Und ich glaube, das können wir jetzt auch von ihm erwarten, wenn er uns etwas erzählen wird über Theater und Demokratie und Politik. Wir sind sehr gespannt. Im Anschluss an den Vortrag können wir wieder miteinander ins Gespräch kommen. Ich werde das ein bisschen moderieren, was Sie zu fragen haben. Aber jetzt erstmal freuen wir uns auf das, was Herr Nix uns erzählen wird. Viel Vergnügen mit seinem Vortrag.
Ja, vielen Dank. Als wir uns eben da kennengelernt haben, haben wir davon gesprochen, dass wir doch beide vielleicht von Tucholsky kennen, Ratschläge an schlechte Redner. Und da hat der Kollege mich daran erinnert, eines davon ist dem Publikum etwas vorzubringen, wenn es den anderen heiß ist.
Als ich mich, wie wir das ja alle tun, wenn wir nachdenken, unter anderem an den Schreibtisch gesetzt hatte, um tatsächlich darüber zu befinden, was ich über Theater und Demokratie überhaupt zu erzählen habe, da war mir klar, Volker Friedrich hatte mich überredet. Was lag denn näher, einen Stadttheaterintendanten, der auch Jurist ist, über Demokratie im Theater sprechen zu lassen, so wie man sich das denkt von außen, aus dem Handgelenk, wie man das Theaterleuten so zutraut und unterstellt. Ich könnte also, sehen Sie, das ist schon der Beginn der Clown-Nummer, ich könnte also das Jackett, das fällt, schulmäßig beginnen, meine Damen und Herren. Erstens, alte Geschichten und Gründungsmythen. Ich denke, dass ich knapp eine Stunde spreche. Der Begriff Theater stammt aus dem alten griechischen Theatron und hat die Bedeutung einer Schaustätte. Lange, vor allem die naturalistische Theaterliteratur ging davon aus, dass Theater als Spiegel der Gesellschaft wirken könne. Denn was Theater zeige, seien ja Beziehungen zwischen Menschen, ihrer Umwelt, ihrer Umgebung. Theater wirke also, indem es Zusammenhänge oder bekannte Situationen öffentlich macht, ihnen einen Ort gibt, sie zur Schau stellt. Und demzufolge könnte Theater unterschiedlich ambitioniert sein, verschiedenen Motivationen folgen, aber auch benutzt werden von Politik oder Kommerz, von Lust und Unterhaltung oder ganz anders als ein Instrument bei Teambildungen des modernen Managements oder bei Familienaufstellungen von Menschen, die an ihrer eigenen Geschichte interessiert sind. Ist Theater aber auch politisch? Fördert Theater gar die demokratische Idee? Gibt es einen alten, gar aktuellen Zusammenhang zwischen Politik und Theater? Und kann eine Theaterproduktion, wenn sie politisch ist, wie zum Beispiel die Backchen am Theater in Konstanz, ein Ort der Demokratie sein? Oder dient die Inszenierung Terror dem gesellschaftlichen Diskurs über Politik und Strafe und Moral? Fangen wir also schulmäßig an. Im antiken Griechenland war das sogenannte Theatron nicht nur ein Ort für Feste und für Zeremonien, es war auch ein Ort, an dem man sich zusammenfand, um über Demokratie und Politik zu diskutieren. Vor allem, meine Damen und Herren, aber geschah etwas, was wir heute vermissen. Inhaltliche Debatten, inhaltliche Entwürfe vom Staat und von der Gesellschaft waren Gegenstand dieses Diskurses. 458 Jahre vor Christus, mit der Erstaufführung der Orestie von Aischylos, wurde die Geburtsstunde der Demokratie vermerkt. Warum das? Mit einer Premiere, mit einer Uraufführung eines Stückes. Nun, die Orestie ist eine klassische Familiengeschichte. Wie in allen antiken Stücken geht es um eine Familienbande und um eine Bande im wahrsten Sinne des Wortes. Die Atriden, die sind infiziert mit dem Rachevirus. Denn seit Generationen schlachten sie sich gegenseitig ab. Bis zu dem Zeitpunkt, als dieses Stück einsetzt mit dem Paar Agamemnon und Clytemnestra. Agamemnon hatte seine Tochter Iphigenie vor Aulis geopfert, um die Götter gnädig zu stimmen. Und die widrigen Winde sollten sich legen, die verhinderten, dass die Griechen nach Troja segeln konnten, um dort Krieg zu führen. Clytemnestra rächt sich für den Frevel an der Tochter und tötet Agamemnon. Und hier steigen wir in die Flugkette der Familie ein. Man könnte auch, wenn Sie so wollen, von einem Verhaltensmodus sprechen oder auch einem Problemlösungsmuster. Und das Stück berichtet davon, wie dieses Muster unterbrochen wird. Die Erinien, die Fluggöttinnen, verfolgen denjenigen, der einen Mord begangen hat oder ihn ungesühnt lässt. Sie treiben ihnen den Wahnsinn eines ihrer Möglichkeiten. Orest wurde von ihnen verfolgt und wenn er den Mord, den seine Mutter begangen hat, nicht rächt, tut er das, was er durch die Fluggeister der Mutter verfolgt. Für Orest ist das eine ausweglose Lage. Die ausweglose Lage aber wird durch die Göttin Athene aufgehoben, indem sie Demokratie einführt. Was heißt das? Die Gesellschaft soll Recht sprechen, die Rache wird delegiert und damit wird das System von Tat und Reaktion durchbrochen und in eine gesellschaftliche Instanz überführt. Die Menschen in jener Zeit waren so fest in ihrem Mythos verhaftet, dass sie sich dem gar nicht entziehen konnten. Dazu bedurfte es also des göttlichen Anstoßes, einer Kraft außerhalb. Will sagen, bei Aischylos verkörpern die Götter gerade nicht die autoritäre Schicksalhaftigkeit, sondern sie sind so etwas wie demokratische Supervisoren. Politik war immer irgendwie und immer mit dem Theater eng verbunden, bildete eine räumliche und inhaltliche Einheit. Alle Bürger, so sie denn keine Sklaven und Frauen waren. Demokratie beginnt also schon mit einer Explosion scheinbar. Und wir haben es hier mit einer Ambivalenz oder schon mit einer Dialektik zu tun. Demokratie funktioniert, zumindest in der Antike, mit der Explosion der Frauen und der Sklaven und alle anderen sind alle. Was also ist Demos und Ethnos? Was also beginnt in der Korrelation zwischen Demokratie und Exklusion zu funktionieren? Und, meine Damen und Herren, Theater war ein Ort der Repräsentanz und der Referenz. In den Hauptwerken des Aristoteles nehmen das Publikum und seine Emotionen, der Pathos eine wichtige Rolle ein. Im Prozess der Konstitution von Gesellschaft sieht Aristoteles die Rhetorik als die Fähigkeit an, die das Überzeugende erkennt. Hier, das wissen Sie alle, und das ist schulmäßig, aber wir verlassen gleich die Schulbank. Hier sollen Emotionen seitens des Publikums geweckt werden, jene, die dem Sachverhalt dienlich sind und von alleine entstehen. Das Publikum soll nachvollziehen, soll mitdenken können. Somit ähnelt, und das ist ein Zitat, der Darsteller sowohl auf der politischen als auch der Theaterbühne auf das Stärkste. Sowohl in der Politik als auch im Theater müssen die Redner und die Darsteller ihr Publikum versuchen zu fesseln, in den Bann ziehen und letztlich mit ihrer Rhetorik überzeugen und in eine Welt des Möglichen und Fremden entführen. Das Publikum soll in die skizzierte Welt mit all ihren Hürden und Problematiken und ihren Verstrickungen eintauchen und sich in dabei gezeigte Situationen hineinversetzen können. Politische Ereignisse, Problematiken, Missstände und Situationen werden bis heute auf der Theaterbühne reflektiert, aufgearbeitet und oftmals interpretiert. Und auf diese Weise werden sie dem Publikum und somit der Öffentlichkeit auf einer anderen Ebene zugänglich gemacht. Das Theater vermittelt also zwischen Politik und Bürgern, aber auch zwischen den Akteuren, indem es unterschiedliche Perspektiven eröffnet. Dem Publikum wird ermöglicht, einen Einblick in eine sonst wohl fremde Situation zu gewinnen und somit am Geschehen teilzunehmen. So ist das mit dem politischen Theater in Deutschland. Ein Teil seiner Theaterkultur des letzten Jahrhunderts, die großen Namen Gotthold Ephraim Lessing, Bertolt Brecht, Heiner Müller und Schlingensief sind nur einige wenige Exponenten der Dramatiker, die das Theater politisch genutzt haben. Zitat Ende. Soweit Marika Pisilla am Göttinger Institut für Politikwissenschaften. Und es ist auch schön zu lesen, wie eine junge Frau zwischen ihrem Theaterbesuch und ihrer Profession, nämlich Politikwissenschaftler zu sein, vermittelt. Meine Damen und Herren, soziale Demokratie, Exkurs über den Sozialstaat. Das Verhältnis von Theater und Demokratie aber ist etwas komplizierter. Und es ist auch nicht so leicht zu bestimmen, wenn ein solcher Abend oder Nachmittag in der Hitze der Nacht wissenschaftlichen Ansprüchen, das wünscht er sich zum Beispiel, und forschender Leidenschaft, das wünschen Sie sich vielleicht, nahe kommen soll. Beginnen wir also mit dem Demokratischen oder auch den typisierten Vorstellungen, die wir davon haben, vom Demokratischen und mit denen wir uns oft genug im Alltag begnügen. Das Demokratische begegnet uns, wenn schon nicht in unseren Elternhäusern, so im Gesellschaftskundeunterricht, vermittelt als ein ungeheuer langweiliges Ritual. Wir assoziieren damit Wahlen, Politikerreden, Parlamente, Studentenparlamente, Gemeinderäte, Kreistage, Landtage oder das deutsche Herzstück, den Bundestag und die alte Idee, den alten Hund der Gewaltenteilung. Das Bundesverfassungsgericht hat 1952 die Formel der FDGO nochmal präzisiert. Die kommt 25 Jahre später wieder zurück, als die Berufsverbote in Deutschland beginnen. Was ist die Zauberformel der FDGO? Da sagt der erste Senat zur Zauberformel: freiheitliche, demokratische Grundordnung im Sinne des Artikel 2 Absatz 2 ist eine Ordnung, die unter Ausschluss jeglicher Gewalt- und Willkürherrschaft eine rechtsstaatliche Herrschaftsordnung auf der Grundlage der Selbstbestimmung des Volkes nach dem Willen der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und Gleichheit darstellt. Und zu den grundlegenden Prinzipien dieser Ordnung sind mindestens zu rechnen die Achtung vor dem Grundgesetz und die dort konkretisierten Menschenrechte, vor allem aber das Recht der Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung oder die Volkssouveränität. Und da kommt sie wieder, die Gewaltenteilung, also die Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber der Gesetzmäßigkeit ihrer Verwaltung. Das alles war noch O-Ton Bundesverfassungsgericht. Soweit zur Sprache des Gerichts. Wirkt sie? Gehen wir einen Schritt weiter. Eine der interessantesten Staatsrechtslehrer des 20. Jahrhunderts, der lange vergessen ist, niemand muss sich schämen, war Helmut Ritter, geboren 1919, gestorben 2007. Frank Steinmeier hat bei ihm promoviert, Ritter war einer der wenigen Professoren, da man überhaupt Lust bekam, seine Vorlesung anzuhören. Neben all dem Gestammel anderer war Helmut Ritter eine intellektuelle Erholung. Er ist aus dem Diskurs völlig verschwunden. Er hat ein kleines Büchlein geschrieben, das heißt die soziale Ordnung des Grundgesetzes. Kein Standardwerk, ein Paperback, allenfalls in zwei Auflagen. Und Ritter verfolgt bei der Frage, was denn unsere Demokratie ausmacht, einen ganz anderen Weg als die Lehrbücher und die Verfassungsrechtler heute an den Hochschulen. Er präsentiert uns keine abstrakte Definition. Er wiederholt keine einzigen Kantsche Formulierung und er schenkt uns nicht einmal das schöne Zitat von Rosa Luxemburg, sondern er konstatiert, ich zitiere ihn, es ist eine elementare und von der Sozialstaatsklausel des Grundgesetzes bestätigte und verbindlich gemachte Grunderkenntnis der Demokratietheorie, dass Freiheit an sich ein interplanetarisches Hirngespinst ist, weil sie weder die Freiheit wovon noch die Freiheit wozu beschreibt. Demokratie ist das Selbstbestimmungsverfahren, das konkret die Freiheit der Menschen in ihrer konkreten Befindlichkeit, nämlich der gesellschaftlichen, bewirkt. Und jetzt bleibt uns dieser Ritter wenig schuldig. Er polemisiert ein wenig, um sogleich sich eines konkreten Verfahrens zu bedienen. Er lotet nämlich die Grundrechte aus als Orte der Kommunikation, mehr noch als Verortungen von konkreten sozialen Freiheitsfeldern. Er erkundet den Normbereich und er schafft noch etwas. Er formuliert eine neue, eine eigenwillige Theorie vom Sozialstaat. Wissen Sie, während der Sozialstaat doch auch in unserem Sprachgebrauch oder der unserer Gesellschaft immer nur als so ein Abklatsch sozialer Marktwirtschaft oder der katholischen Soziallehre als eine Mäßigung des bösen Spiels vom freien Spiel der Kräfte verstanden wird, sieht Ritter im Sozialstaat was ganz anderes und er findet dafür eine formulierte Grundlage. Sie ist nicht nur das Ergebnis seines Kopfes, nein, es ist das, was solche Leute wie Ritter getan haben, den historischen Kompromiss zu interpretieren, den diese Verfassung war. Aber langsam. Der Sozialstaat des Grundgesetzes formuliert nach der Barbarei des deutschen Faschismus eine ganz neue Stoßrichtung, einen Impuls, eine demokratische, wenn Sie so wollen, eine utopische Dimension. Die Formulierung in Artikel 20 und 28 des Grundgesetzes, also im Zentrum dieser Schrift, will eine soziale Ordnung kreieren. Und jetzt kommt es, in der die Trennung von Demos und Repräsentant aufgehoben wird. Also nicht die Trennung von Volk und Führer, um die es hier nicht geht, mit der der Faschismus die Politik ästhetisiert hat. Nein, es geht nicht um die Proklamation einer Masse, die eigentlich Masse ist. Es geht um die Trennung von Staat und Gesellschaft. Und das ist das Thema des Sozialstaates. Hier Staat, da Bürger, ist eine vordemokratische Struktur, die sich festgefressen hat in Realita und in den Köpfen der Citoyen. Zugleich aber ist es die Realität von Repräsentation und Souverän. Aber wer repräsentiert wen? Und wer gehört zum Volk? Wer ist Demos oder eben nur Ethnos? Und der Sozialstaat nach Ritter beinhaltet in erster Linie ein Therapieprogramm. Der Heilungsprozess wie die Aufhebung einer Spaltung, einer Trennung von Staat und Gesellschaft. Gibt es aber diese Trennung nicht mehr, so finden wir eine gelebte, authentische Demokratie. Die einzelnen Grundrechte selbst, die sozialen Aktionen, die Sie beschreiben, wie beispielsweise sich zu versammeln, miteinander zu reden, zu forschen, zu spielen, zu verweigern oder zu üben, gleich zu sein oder Berufe zu finden oder zu wohnen oder überhaupt zu leben in Menschenwürde, das sind Felder, in denen man das einübt, diese Aufteilung, diese Trennung von Staat und Gesellschaft. Und zugleich, meine Damen und Herren, sind es die Tools, das Handwerkszeug, das die Verfassung uns geben könnte, wenn sie denn mit Leben gefüllt wäre. Sie leiten einen Prozess an. Und Ritter entwirft noch mehr. Eine demokratische Wirtschaftsordnung, ja. Ja, nicht er. Er folgert das aus dem historischen Kompromiss unserer Verfassung. Kapitalismus ist kein Dogma. Aber was ist es dann? Wer redet noch von anderen Wirtschaftsordnungen? Was ist denn das Herz des demokratischen Wirtschaftens? Ist es das Eigentum? Die Arbeit? Die Kraft der Arbeit, die künftig ihren Wert zu verlieren scheint, völlig zu verlieren scheint? Die Aufhebung der Arbeit? Die Entwertung von Arbeit? Es gibt im Grundgesetz keinen totalitären Eigentumsbegriff, so wie ihn diese Gesellschaft derzeit verwendet. Es gibt ihn nicht in der Demokratie und nicht in dieser Verfassung. Es gibt einen gemilderten Eigentumsbegriff, mit dem man auch über das Kala hätte reden können. Im Zentrum der Aufklärung, meine Damen und Herren, steht und stand der befreite, sich durch Arbeit selbst verwirklichende Mensch. Das Projekt ist noch lange nicht abgeschlossen. Denn der Arbeitsbegriff im Kontext der Aufklärung kann nur eine Arbeit meinen, die eben nicht entfremdet, die nicht auf Ausbeutung aus ist, sondern auf Kultur und Kunst basiert. Ich zitiere noch einmal Ritter. Die Bändigung der Primärnatur, die Voraussetzung für den Beginn von Geschichte, hat die Menschheit zugleich mit dem Auftrag zur Arbeit in die Geschichte entlassen. Und diese hat damit aufgehört, griechische Tragödie zu sein. Am Morgen der Demokratie, und es gab da einige Morgenröten, ist die Idee und die Gleichheit noch so frisch und unverbraucht. Nimmt man die historische Periode solch demokratischer Aufbrüche wie den Sturm und Drang, also die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, oder die junge Weimarer Republik und vielleicht auch ein bisschen was aus dem Jahr 1949, als das Grundgesetz verabschiedet wurde, so sind die Inhalte und Ideen mit Werbe und mit Leidenschaft vertreten und stets von Literatur und Theater und guter Formulierung begleitet. Keine Freiheit ohne Friedrich Schiller. Keine Demokratie ohne das Theater von Max Reinhardt und Erwin Piscator und Ernst Toller und Joachim Kaiser und Bertolt Brecht. Sir, ach Sir, geben Sie Gedankenfreiheit, proklamiert der Poser in dem Stück Don Carlos. Und wissen Sie was? Er wartet noch heute auf eine Antwort. Theater und Demokratie, Aufklärung und Barrikadenkampf waren stets eng miteinander verbunden. Und Theater gehörte nach den demokratischen Niederlagen stets zu den Orten, die zuerst geschlossen wurden, deren Ensembles vernichtet wurden oder mit neuem Personal gleichgeschaltet wurden. Ob bei Hitler, bei Idi Amin, bei Augusto Pinochet und jetzt jüngst bei Tayyip Erdogan. Drittens, die Verfassung und der Begriff der Kompetenz. Geht's noch? Über Theater und Demokratie schweigt sich das Grundgesetz aus. Das ist nachvollziehbar. Das Feld ist klein, es ist ein Mikrokosmos. Auch über Kultur steht nicht allzu viel in der Verfassung. Und das hat auch gute Gründe, denn am Beginn demokratischer Verfassung war die Frage der Lohnarbeit dringlicher und das Elend der Künstler eben keine Massenfrage. Es entstand keine Künstlerfrage, obwohl es doch fast immer die Künstler und Intellektuellen waren, die in antidemokratischen Zeiten als Erste mitverfolgt und dann vergessen waren. Aber im Grundgesetz finden wir eine lapidare Stelle über Sie, die Hochschule, und uns als Publikum und Theater, über die Kunst und die Wissenschaft, über das Theater und die Hochschule und, da heißt es, Zitat, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Das alles befindet sich im Artikel 5, Absatz 2 des Grundgesetzes. Und da steht noch was normiert. Die Freiheit der Meinung über allem. Nun haben wir uns also gefunden. Wir haben uns gefunden in der Demokratie. Hier also sitzen wir und betrachten das soziale Feld, die universitäre Selbstverwaltung, den sozialen Umgang, die wenigen Studenten, die kommen, um über Demokratie und Theater mit uns zu reden, die Professoren und die Professoren und Rektoren, die Intendanten und die Schauspieler, das Theater und das Publikum und das Rathaus. Hier sitzen wir, meine Damen und Herren, an der Basis der Demokratie, kommunale Demokratie und Kunst, Wissenschaft und Freiheit. Und wir stellen fest, der Wert der Arbeit geht verloren. Sturm und Drang sind längst vorbei. Demokratische Orgien feiern sie selten, nehme ich an. Und das Theater hat an Bedeutung verloren. Was bedeutet 400 Jahre Theater gegen ein defizitäres und schlecht geführtes Bodenseeforum? Nichts. Geblieben ist uns die Verfassung. Hier wie da. In Amerika hoffen, dass sie hält und balanciert. Und bei uns, dass sie balanciert. Und Sie merken schon, ich bediene mich einer ganz formalen Methode. Ich bin Rechtspositivist. Ich habe den Text einer Verfassung und versuche das Selbstbestimmungsverfahren, das Herz der Demokratie auszuloten, bevor ich zum Theater zurückkehre, das ich heute Abend nicht vergesse. Lassen Sie mich Ihnen einige Geschichten erzählen. Als am 30. Juli 2015 in der Theaterzeitung Trojaner ein Artikel erschien unter der Überschrift Empört euch über den Verlust demokratischer Selbstverständlichkeit in der Konstanzer Politik, ordnete der Kulturbürgermeister an, der Intendant, also ich, habe ab sofort alle Presseartikel und Verlautbarungen ihm vorzulegen. Und er berief sich dabei auf was? Auf was? Auf die Dienstordnung. Auf die kleine, schmächtige Dienstordnung einer Stadt im Glanzlicht des Artikel 5. Das Theater hat in den Augen des Bürgermeisters eine demokratische Grenze überschritten. Aber welche? Fragte sich. Aber Empörung über den Akt der Zensur blieb aus. Das Volk, die Gemeinderäte, die Intellektuellen, die Studenten, die Professoren schwiegen. Das Theater hatte sich in Demokratie geübt. Zweitens. Am 27. April 2017 hatte Oberbürgermeister Ulrich Burchardt kurzfristig einen Antrag der linken Liste von der schon veröffentlichten Tagesordnung abgesetzt. Ziel war eine Debatte und gegebenenfalls eine Resolution des Konstanzer Gemeinderates gegen weitere von der Landesregierung geplante Abschiebung afghanischer Flüchtlinge. Die Stadtverwaltung vertrat die Meinung, der Gemeinderat habe in dieser Frage keine Kompetenz. Diese scheinbar juristische Position stammt aus alten Zeiten. Als grüne Ratsvertreter noch wilde Männer und Frauen waren, da war das Thema der atomwaffenfreien Zonen auf der Tagesordnung kommunaler Parlamente und es gab erheblichen Widerstand rechter, konservativer, christdemokratischer Parteien mit dem Argument, wir sind nicht kompetent. Aber gehen wir doch einmal der Frage nach, was denn Kompetenz mit konkreter Meinungsfreiheit überhaupt zu tun haben mag. Das Recht auf Meinungsfreiheit ist ein Recht, das jedermann zusteht und das Recht jeder Frau. Ich habe bereits darauf hingewiesen. Es findet sich in Artikel 5 des Grundgesetzes und die Debatte um Kompetenz und Freiheit ist ja gar nicht neu. Sie wurde auch angeführt von rechten Studenten der 68er Jahre, die tatsächlich die Meinung vertraten, die gewählte Studentenschaft dürfe sich nicht äußern zu Folter und Terror in der Welt, denn dies sei allgemeine und keine Hochschulpolitik. Nichts anderes vertritt 25 Jahre später, 40 Jahre später, 50 Jahre später die Stadtverwaltung Konstanz. Die liberale Universitätsstadt, repräsentiert vom Oberbürgermeister, entblödet sich nicht, keine Meinung bilden zu dürfen im Gemeinderat. Es geht um die Abschiebung von Flüchtlingen, es geht um Menschenleben und da meint einer, dafür keine Kompetenz haben zu haben. Und das ist ungeheuerlich. Das Denken in Kategorien von Kompetenzen, gemeint sind hier nicht berufliche, ist aber doch das Gegenteil. Es ist das Gegenteil von Freiheit. Und nimmt man den ursprünglichen Begriff von Kompetenz, so meint er Eignung und Befähigung, hier aber wird er im Sinne einer Organisationskompetenz begriffen, als stünde jemandem das Denken gar nicht zu. Wir müssen uns das noch einmal vergegenwärtigen. Eine Gruppe von Menschen, ein Teil des Gemeinderates, will dort eine Meinungsbildung herbeiführen, also reden, denken, Argumente austauschen. Und der Vorsitzende nimmt dieses Begehren von der Tagesordnung und erklärt sich und die anderen als nicht kompetent. Man hebt also den Gemeinderat in die Sphäre des Staatlichen, grenzt ihn ab zur Sphäre des Gesellschaftlichen und zack, zementiert wieder die alte Trennung von Staat und Gesellschaft, die aber gerade die Sozialstaatsklausel und das umfassende Demokratiegebot ja aufheben will. Wir haben es, meine Damen und Herren, im Übrigen mit einer alltäglichen Grundrechtsverletzung zu tun und das Volk schweigt. Mehr noch. Wir erleben in Baden-Württemberg ein Demokratiedefizit insbesondere in der Person und der Institution der Kompetenz des Bürgermeisters nach der Kommunalverfassung. Denn sie sind die Vorsitzenden der Parlamente, der wichtigsten Ausschüsse, sie sind die Herren der Verwaltung und die obersten Repräsentanten. Sie sind Aufsichtsräte und die obersten Chefs der Intendanten von Stadttheatern sind sie auch noch. Sie sind institutionale Autokraten und verletzen eines, das Grundherz der Demokratie, die Gewaltenteilung. Jeden Tag in ihrer Person. Denn sie führen zusammen, was in einer Demokratie nicht zusammengeführt werden darf. Exekutieren, legalisieren, legieren, handeln, repräsentieren. Das ist kein hiesiges Problem. Das ist schlicht eine antidemokratische Handlungsanweisung. Ich zitiere noch einmal. Durch die Integration in die Körperschaft verlieren die Mitglieder nicht ihre Grundrechtssubjektivität. Warum? und sind damit nicht grundsätzlich gehindert, sei es einzeln im organschaftlichen Willensbildungsprozess, sei es kollektiv organschaftlich von ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch zu machen. Viertens, Postdemokratie. Womit wir bei einem erweiterten Thema angekommen wären. Leben wir bereits in nachdemokratischen Zeiten? Ist der Begriff der Postdemokratie geeignet, den Zustand zu beschreiben? Kein Zweifel. Und nehmen Sie das gerne als Bekenntnis. Wir legen ja gerne Bekenntnis ab, wir Deutschen. Das jetzige Deutschland ist sicherlich das Beste in seiner Geschichte. Aber das enthebt uns ja nicht, utopisch sein zu dürfen. Dennoch lässt sich nicht verkennen, dass die Demokratie sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts in einer höchst paradoxen Situation befindet. Colin Crouch befürchtet sogar, die Demokratie sei an ihrem Höhepunkt angekommen. Und wenn wir uns eine Parabel vorstellen und hier die Demokratie und hier 1789 meinetwegen, dann sind wir möglicherweise schon davon weg, was eigentlich der höchste Punkt demokratischen Wirkens war. Und Crouch ist kein Sozialist, kein Linker, vielleicht ein Sozialdemokrat, der kritisch und streng denkt. Und jetzt bediene ich mich einmal einer theaterwissenschaftlichen Methode. Ich betrachte ein Ritual, zwei kleine Filmchen, mini kurz, eine Handlung, die sich von Zeit zu Zeit wiederholt, die festgelegten Regeln folgt und außer, dass sie funktioniert, auch noch einen Sinn macht. Einen Sinn, der aber auch Unsinn sein kann. Vorlesungen an Hochschulen, Messen in Kirchen, Fußballspiele, Gerichtsverhandlungen, Sitzungen von Volksvertretungen. Gehen Sie eigentlich, meine Damen und Herren, gelegentlich in Gerichtssäle und beobachten Gerichtsverfahren? Gehen Sie gelegentlich in Gemeinderäte oder Kreistage, die noch erbärmlich einsamer da tagen, und Sie werden feststellen, die Öffentlichkeit ist faktisch nicht mehr Existenz. Also schauen wir uns mal zwei Beiträge an im Deutschen Bundestag. Die erste können wir kürzen, das ist ein junger Mann der Grünen Partei.
Landwirtschaftsminister ist ein Teilzeitjob, jedenfalls unter der CSU. Das habe nicht ich gesagt, das ist ein Zitat von Horst Seehofer, von jemandem, der es wissen muss. Er hat das vor ein paar Wochen im Beisein von Ihnen, Herrn Schmidt, bei der CSU-Klausur gesagt. Jetzt weiß ich persönlich nicht, wie viel Zeit, wie Sie für Ihre Arbeit aufbringen, Herr Schmidt. Ich kann nur nach 3 Jahren sagen, es ist ja auch Zeit, hier Bilanz zu ziehen. Ich kann nur sagen, groß aufgefallen sind Sie im Amt jedenfalls nicht. Und angesichts der großen Herausforderung, vor der die Landwirtschaft steht, war das deutlich zu wenig in den 3 Jahren. Und 3 Jahre Landwirtschaftspolitik unter Ihnen, Herr Schmidt, die Bilanz ist leider verheerend. Wir sehen eine starke Exportorientierung der Landwirtschaft, das zerstört regionale Märkte, bäuerliche Märkte weltweit. Das führt auch dazu, dass wir eine große Konzentration in der Landwirtschaft hier haben, besonders in der Tierhaltung, wo es schlimme Bedingungen für Tiere in der Massentierhaltung gibt. Wir sehen, dass immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher das Vertrauen verlieren. Wir sehen, dass die Natur leidet. Wir sehen, dass die Milchpreise im Keller sind. Und wir sehen, dass das Höfesterben ungebremst weitergeht. Jeden Tag schließen im Durchschnitt 10 Höfe. 10 Höfe schließen jeden Tag ihre Pforten im Durchschnitt in Deutschland. Diese Landwirtschaftspolitik der CSU, die produziert extrem viele Verlierer. Das waren 3 verlorene Jahre für die Landwirtschaft in Deutschland. Wie kann Landwirtschaft eigentlich funktionieren, wenn Sie alles Mögliche rausschreiben? So geht kein Klimaschutz, das ist ein Versagen Ihrer Politik in der Landwirtschaft. Und es könnte ja auch anders gehen. Unsere grünen Landwirtschaftsminister in den Ländern, zum Beispiel Christian Mayer in Niedersachsen, zeigen, wie es anders geht, wie man eine Agrarwende mit den Bäuerinnen und Bauern vor Ort umsetzen kann. Ja, das schmerzt Sie, ich weiß, aber Niedersachsen und andere Länder zeigen, wie es eben gehen kann. Wir sind stolz auf unsere Landwirtschaftsminister in den Ländern. Und wir haben auch gezeigt in den Haushaltsberatungen, wie es anders gehen kann, wie man eben die GAK um 250 Millionen Euro erhöhen kann von Umbauplan für die bäuerlich-ökologische Landwirtschaft, wie man die Tierhaltung umbauen kann, wie man die ländlichen Räume stärken kann durch eine Gemeinschaftsaufgabe, ländliche Entwicklung. So muss man Landwirtschaftspolitik machen im Haushalt. Wir müssen bäuerliche Betriebe und ländliche Räume stärken. Und Sie sehen, es geht eben anders. Es geht anders in den Ländern, es geht anders im Haushalt. Wir müssen endlich aussteigen aus der Agrarindustrie, aus der Massentierhaltung. Wir müssen Politik machen für Bäuerinnen und Bauern. Wir müssen Politik machen für Verbraucherinnen und Verbraucher, für unsere Umwelt, für die Tiere. Wir brauchen endlich eine Agrarwende in Deutschland. Vielen Dank.
Das war der eine, junge Wilde. Jetzt kommt ein alter Langweiler.
Ich sage die Wahrheit und wenn ich mich irre, sage ich das auch. Aber Sie sind Leute, die können nur andere mit Füßen treten. Das kriegen Sie nicht fertig. Das kriegen Sie nicht fertig. Mann, hampeln Sie doch nicht so herum. Sie sind doch Geschäftsführer und nicht Geschwätzführer.
Herr Abgeordneter Lehner, dieser Ausdruck ist nicht parlamentarisch.
Und den Sie flankierenden Verleumdungsaktionen draußen, war das parlamentarisch? Ich frage Sie nicht, war das parlamentarisch, einer Partei von dieser Tradition vorzuwerfen, Sie führe und flankiere die hiesigen Debatten mit Verleumdungsaktionen und Kampagnen draußen? Nein, das ist nicht in Ordnung. Bei uns ist manches nicht in Ordnung.
Ich bin es gewohnt, ausgepfiffen und niedergebrüllt und geschlagen zu werden. Dessen schäme ich mich nicht. Es werden sich andere einmal dafür schämen müssen. Für die Deutschen so viel wie möglich von Deutschland zu retten. Das ist die Aufgabe, der ich mich durch Eid verpflichtet habe und auch nicht durch Geschrei und Misstrauen davon abbringen werde.
Wenn Sie das Wort Marxist hören, geht es Ihnen so, wie Goebbels damit operiert hat. Nichts anderes, nicht? Sie sind nämlich genauso dumm in dieser Frage, wie jener war. Nur war er ganz jesuitisch raffiniert.
Herr Abgeordneter, ich rufe Sie dafür zur Ordnung.
Dass ich Kommunist gewesen bin, habe ich nie geleugnet. Ich werde es mein Leben lang büßen, dank derer, die patentierte Christen sind.
Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Oh, das war laut. Es hat sich offensichtlich was verändert, jedenfalls im Sprachgestus des Bundestages. Was? Fehlt der Pathos? Fehlen die Menschen? Fehlt die Persönlichkeit, fehlt die persönliche Betroffenheit, fehlt die Geschichte, unter der man gelitten hat. Es ist zumindest langweiliger geworden. Und die handelnden Figuren sind eintöniger geworden, konformer. Es fehlt an fantasievollen Hervorhebungen, aber es ist mehr passiert als das. Sich nur die Inszenierungsweise verändert hat. Kann man am Ende sagen, dass tatsächlich das Parlament als ritueller Ort, aber auch als machtpolitischer Ort an Bedeutung verloren hat? Nun, das mediale Interesse, das erleben Sie selber am eigenen Verhalten, an Parlamentsdebatten ist gleich null. Allenfalls Auszüge aus Debatten bis zu 3 Minuten werden gesendet. Es gibt kaum Redner, die noch eine identifizierbare Meinung repräsentieren, eine eigene Haltung. Selbst Haltung von Abgeordneten am Mikrofon des Rednerpultes ähneln sich wie nach einem Schemata. Und so heißt es bei Grouch, die relativ niedrigen Anforderungen, die im Rahmen des liberalen Demokratieverständnisses an das Funktionieren des politischen Systems gestellt werden, führen zu einer Zufriedenheit, die uns blind machen kann für ein neuartiges Phänomen, das ich als Postdemokratie bezeichnen möchte. Dieser Begriff bezeichnet ein Gemeinwesen, in dem zwar nach wie vor Wahlen abgehalten werden, Wahlen, die sogar dazu führen, dass Regierungen ihren Abschied nehmen müssen, in dem allerdings konkurrierende Teams professioneller PR-Experten die öffentlichen Debatten während der Wahlkämpfe so stark kontrollieren, dass sie zu einem reinen Spektakel verkommen, bei dem man nur über eine Reihe von Problemen diskutiert, die die Experten zuvor ausgewählt haben. Die Mehrheit der Bürger spielt dabei eine passive, eine schweigende, ja sogar eine apathische Rolle. Sie reagieren nur auf die Signale, die man ihnen gibt, und im Schatten dieser Inszenierungen, hier werden theatrale Mittel zu manipulativen Instrumenten, wird die reale Politik hinter verschlossenen Türen gemacht, wie wir das bei TTIP gesehen haben, von gewählten Regierungen und Eliten, die vor allem die Interessen der Wirtschaft vertreten. Und Grouch ergänzt noch etwas, dass in einer Postdemokratie die Mechanismen einer Zivilgesellschaft, also die diskutierende Universität, solche Veranstaltungen wie hier mit uns, über die nicht einmal die Lokalpresse berichtet, Theaterstücke über die Mafia, Fußballspiele zwischen Strafgefangenen und Polizisten, also alle egalitären politischen Projekte und Inszenierungen, die das Ziel haben, einen gedanklichen Austausch zu fördern und auch die ökonomische Umverteilung vorzunehmen von Wohlstand und Intelligenz, absolut chancenlos werden. Die Postdemokratie verabschiedet sich vom Theater leise und baut Kongresszentren, die dann nicht mal funktionieren, nennt sie auch noch Foren, in denen es aber gar keinen Diskurs gibt. Crouch ist weder Sozialist noch Radikaler. Er ist bemüht, so etwas wie eine verträgliche Lösung in der Demokratie zu finden, Demokratie, nennen wir es mal, zu rekonstruieren, wo sie längst im Kontext internationaler Organisationen, und auch das ist ja ein Teil der Debatte, was ist Europa und was ist die EU, verschwunden ist. Ich zitiere nochmal, geht's noch? Wir sind weit über die Hälfte. Wir bleiben auch unter einer Stunde, je nachdem, wie langsam ich rede. Dass also, das ist Crouch, eine Renaissance des Staates keine Perspektive für Reformen böte, liegt drittens auch daran, dass politische Macht ganz überwiegend nationalstaatlich organisiert. Und das bedeutet nicht nur, dass die Politik die Interessen des Volkes auf globaler Ebene schwerlich vertreten kann, sondern auch, dass Parteien und Regierungen stets nationalen Sichtweisen verhaftet bleiben. In einer globalisierten Wirtschaft ist das nicht nur unrealistisch, es muss auch einen irrationalen Nationalismus befördern. Und da die formelle Konkurrenz zwischen den etablierten Parteien in vielen Ländern zunehmend inhaltslos wird, der immer wieder von mir eingeklagte Inhaltsfrage, unter anderem, weil sich alle Parteien im Großen und Ganzen an die von den Unternehmen diktierte Agenda halten, erscheinen ausländerfeindliche Bewegungen als die einzigen, die vermeintlichen Alternativen aufzuzeigen, nicht gleich zu sein. Gemessen daran sind transnationale Konzerne erfrischend kosmopolitisch. Und es ist gar kein spontaner Impuls, Sie jetzt, Sie heute Abend daran erinnern zu wollen, dass ich ja über Demokratie und Theater spreche und gar das Theater habe verloren können. Dass ein Kontinent, meine Damen und Herren, wie Amerika gerade dabei ist, endgültig seine Theater abzuschaffen und auch seine Opernhäuser, macht nichts, könnte der eine oder andere von Ihnen sagen, gehe auch hier nicht hin. Aber wenn Sie sich die Genesis erinnern, dass einstmals dieser Zusammenhang so eng war, wie exkludiert auch immer zwischen der Entstehung von Demokratie, Theater und Staat, dann könnte der Verlust in den Vereinigten Staaten von Amerika zumindest ein Indiz sein für den weiter voranschreitenden Prozess. In der dpa und in der Welt vom 26.09.2009 bzw. 2014 heißt es, die US-amerikanische Opernwelt kränkelt nicht nur, sie liegt mittlerweile auf der Intensivstation. Nachdem die Oper von San Diego den Betrieb aufgegeben hat, muss nun die Oper von Indianapolis die letzte Produktion der Saison aufgrund finanzieller Probleme ersatzlos streichen. Gespielt worden wäre die Britain Oper Albert Herring, damit hätte das Haus allerdings zu wenig Besucher mobilisieren können. Es hat deshalb entschieden, das Risiko nicht einzugehen. Was also kann man tun? Was kann man tun, um Demokratie zu erhalten oder zu rekonstruieren? Genügt die moralische Erkenntnis, dass keiner, auch nicht der Wohlhabendste, jemals in der Lage ist, allein auf sich selbst gestellt überhaupt nur existieren zu können? Zitat. Auch wer Eigentum besitzen oder am Markt agieren will, ist immer darauf angewiesen, dass andere seine Eigentumsrechte respektieren, sagt Crouch und plädiert für eine demokratische Ökonomie, in der die vier großen Kräfte, die eine Gesellschaft ausmachen, nämlich der Staat, der Markt, die Konzerne und die Zivilgesellschaft, in einem gemäßigten Spannungsverhältnis zueinander stehen und das Machtungleichgewicht in erträglichem Rahmen halten, auch wenn es sich wahrscheinlich weiter zugunsten der Konzerne verschieben wird. Und ganz am Schluss einer Studie, wann kommt denn nochmal auf uns zurück? Was für Normen und welche Moral aber bestimmen eine demokratische Gesellschaft? Die Idee der Gleichheit? Nur die vor dem Gesetz? Was geschieht mit Gesetzlosen? Und wie werden sie zu solchen Figuren? Warum ist der eine Bruder ein Guter und der andere böse? Was war los in der Familie Moore? Was hat der Alten mit den Jungs gemacht, dass der eine so und der andere wurde? Warum mordet Macbeth? Und wie wird Othello zum eifersüchtigen Afrikaner gemacht? Fünftens, Theater, Macht und Politik. Das Theater mit seiner Literatur von 2600 Jahren, seiner Praxis nicht erst seit Shakespeare, kann in der Tat auch eine Diskursanstalt sein. Ein Ort, an dem die Bühnenkunst die Themen schafft, die danach ich meine nach der Aufführung, kontroverser Betrachter zugänglich sind. Will sagen, erst schauen, dann trinken, dann debattieren. Das Theater ist ein philosophischer und zugleich ein spielerischer Ort. Jenseits von Kirche und Rathaus, gegen den Zeitgeist gerichtet. Nachdem die Universitäten und Hochschulen als vermarktete Bildungsanstalten längst aufgehört haben, wild zu sein. Ist das so? Wollen Sie mit mir darüber sprechen? Haben Sie schon längst resigniert? In meiner Studie Theater macht Politik habe ich die institutionelle Seite des Theaters untersucht, nicht die inhaltliche. Ich bin der Frage nachgegangen, wie politisch oder unpolitisch heute Theater sein kann und habe das auch festgemacht an seinen Protagonisten, an seinen Akteuren, an seinen Subjekten und auch an den Intendanten. Mein Ergebnis ist sehr ernüchternd. Je weniger Fachpersonal und Künstler den Theatern vorstehen, und das werden immer weniger, je mehr Manager an den Theatern Einzug halten, und das ist an der Hochschule genauso, desto weniger politisches, demokratisches Interesse, könnte man sagen, weniger die alten Patriarchen, wie ich, führen zur Entpolitisierung, mehr die jungen Manager, das aber wäre ein eigener Abend, ein eigenes Thema. Theater, Ort der Demokratie. Brecht war zuerst Lyriker, sagt Marcel Reich-Ranicki in einem wunderschönen YouTube-Interview, können Sie gerne nochmal nachlesen, macht große Freude. Danach hat er Dramen verfasst und weil er selbst am eigenen Haus aufführen wollte, musste er auch noch Intendant werden, wenn auch nur für kurze Zeit. War er auch ein Philosoph des Theaters? Seine Erneuerung war eingebettet in ein historisches Selbstverständnis, das die Geschichte als den Prozess der Selbstverwirklichung begreift. Daraus leitet sich für das Theater die Verpflichtung ab, sich der Forderung des Tages zu stellen und zeitgemäß zu werden. Brecht hat nicht den Anspruch einer geschlossenen Theorie. Im Gegenteil, die Theorie ist immer auch Kern der szenischen Arbeit und damit bleibt es auch im Prozess und bleibt in der Dynamik. Theater aber ist ein gesellschaftlicher Ort, der die Interessen der kleinen Leute formuliert, den herrschenden Konzernen eins in die Fresse gibt und grundlegend nachdenkt über das Verhältnis von Herr und Knecht. Brecht hat in seinem ewig wenig aufgeführten Stück die Rundköpfe und die Spitzköpfe, was wir hier in Konstanz gezeigt haben, die Verfolgung der Juden thematisiert mehr noch, fast 80 Jahre vorher den Genozid der Hutus an den Tutsis in Ruanda beschrieben. Schiller, Brecht, Boal erscheint uns irgendwie wie eine demokratisch-kämpferische Beziehung zwischen Revolte, Demokratie und Theater und sie ist jung wie am ersten Morgen. Können Sie überhaupt noch? Dann mache ich ihn zu Ende. Lassen Sie mich Ihnen noch etwas über einen anderen Protagonisten erzählen, über Augusto Boal, ein Theaterpraktiker, ein Erfinder, ein charismatischer Mensch. Anders als alle Formen von Mitspiel- oder Impro-Theater, Bürgertheater oder sogenanntes partizipatives Theater, hat Boal in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts versucht, eine neue Theaterform zu entwickeln und in diesem Theater der Unterdrückten, so hat er es auch genannt, eine Möglichkeit gesehen, spielerisch im Spiel, in der Aktion, Alternativen zum gelebten Leben zu entwickeln. Und es ist, wenn Sie so wollen, eine Form des Mitspieltheaters. Es ist aber radikaler noch Augusto Boal, denn er hat versucht, die Trennung zwischen Spieler und Zuschauer aufzuheben. Er hat auch inszeniert mit und vor großen Gruppen, indem er zunächst einmal die Gruppe spielfähig gemacht hat. Will sagen, in mehrtägigen Workshops hat er versucht, den Körper, den Spieler ausdrucksfähig zu machen. Er hat ganz einfache Übungen gemacht, die am Anfang jeder Aktion standen, zum Beispiel die, die Sie kennen, machen Sie mal so. Dann machen Sie mal so. Und jetzt machen Sie mit beiden Händen es gleichzeitig. So und machen den Kreis. Das war so eine seiner ersten Übungen in Gruppen. Man hat gleich gemerkt, wie hinderlich wir uns doch selber sind und damit aber auch Zutrauen gefasst, das zu öffnen und das weiterzumachen. Ich kürze trotzdem so ein bisschen ab. Das Schöne war, fand ich in seiner Arbeit, dass er immer etwas gegen Verbalradikalismus hatte. Sein Thema war oft gewesen, wie heldenhaft manche in Worten sind und wie schwer es ist, dann im wirklichen Leben aber auch schon spielerisch zu erobern. Er sagt einmal, in Diskussionen, im Anschluss an konventionelle Stücke, habe ich oft erlebt, dass Zuschauer sich überaus revolutionär gerieten von ihrem bequemen Sessel aus. Sprechen ist relativ leicht. Es ist sehr einfach, großartige Heldentaten vorzuschlagen. Sie zu verwirklichen, selbst im Spiel, ist sehr viel schwieriger. Natürlich kann man die Frage stellen, ob das, was Boal gemacht hat, überhaupt Theater ist, ob es nicht vielmehr Pädagogik ist oder Rollenspiel. Aber ich widerspreche dem. Boal setzt die spielerische Handlung ins Zentrum, die Lust daran auch. Er lässt den Fantasien seiner Akteure, die wir alle haben, ohne jemals irgendeinen zu entblößen, was wir in vielen Mitspieltheaterformen ja auch erleben. Wann ist die Aufforderung im Theater, sie anzuschauen und sie aufzufordern, mitzumachen, eine Grenzverletzung dessen, was eigentlich ihre Integrität ist? Wann merkt der Schauspieler oder Inszenator, es ist nur ein Anspiel und ich lasse dich dann in deiner eigenen Welt? Wann verletzt der Clown radikal die Regel, wenn er das Kind oder den Mann oder die Frau aus dem Zuschauerraum auf ein Pferd setzt und vorführt, dass er nicht reiten kann? Dann ist er kein Clown mehr, sondern er hat die Rolle sozusagen des philosophischen Gewähren lassen können, des Ja-Sagers verlassen. Boal hat was anderes gemacht. Er hat alle spielfähig gemacht und es ging auf Kosten seiner Karriere, weil Boal nie mehr ein großer Regisseur an den großen Häusern geworden ist, sondern sozusagen in der Masse blieb. Meine Damen und Herren, im Bereich der Kunst unterscheidet der französische Philosoph Rancière drei Regime. Und zwar spricht er einmal vom Regime als Zeitabschnitt, dem ethischen von Plato, die Kunst also, die pädagogische Rolle hat, auch in autoritär strukturierte Klassenhierarchien einzuführen. Das zweite Kunstregime, das Repräsentative, die der Kunst auch Autonomie gegenüber dem Politischen und der Pädagogik einräumt, aber Autonomie lässt, jedoch um den Preis, dass die Produktionsregeln für gute Kunst genau festgelegt und überdies so verfasst sind, dass sie politische Grenzziehung spiegeln und bestärken. Die dritte, das ästhetische Regime der Kunst, entsteht erst am Ende des 18. Jahrhunderts. Es schreibt der Kunst Autonomie und Freiheit ins Buch der Geschichte, im Sinn des Vermischenkönnens, potenziell aller jeweils herrschenden Einteilung zum Trotze, die Sinnlichkeit zu entdecken. Die Unterscheidung zwischen Aktivität und Passivität, ebenso wie beispielsweise die zwischen Denken und Wahrnehmen und Sinn und Unsinn oder die Grenze zwischen Kunst und Nichtkunst. Ganz am Ende nochmal zurück zu Schiller. Im 10. Brief über die ästhetische Erziehung des Menschen verwirft Schiller die Auffassung, der zufolge ein entwickelter Sinn für Schönheit auch die Sitten verfeinern würde. Dabei darf man unterstellen, dass Schiller hier mit den Sitten auch die gute demokratische Ordnung verbindet. Da heißt es bei ihm, in der Tat muss es Nachdenken erregen, dass man beinahe in jeder Epoche der Geschichte, wo die Künste blühen und der Geschmack regiert, die Menschheit gesunken findet und auch nicht ein einziges Beispiel aufweisen kann, dass ein hoher Grad und eine hohe Allgemeinheit ästhetischer Kultur bei einem Volk mit politischer Freiheit und bürgerlicher Tugend mit Wahrheit desselben Hand in Hand gegangen wäre. Und man müsste hinzufügen, es ist fast eine Analyse des Faschismus, in der ein Volk von Dichtern und Denkern, ein Volk, was sich sozusagen avantgardistisch und auch avantgardistisch war, nicht, nein, im Gegenteil davor gefeit war, politisch barbarisch zu handeln. Der schillersche Ausweg aber aus ausweglosen Befinden liegt zunächst mal im großen Denken. Man muss den Begriff der Schönheit anders verstehen. Man muss ihn sozusagen unbürgerlich verstehen. Schönheit ist die notwendige Bedingung einer voll verwirklichten Humanität. Wissen Sie, wie ich mich gequält habe für diesen Vortrag, Juliane Rebentich zu verstehen, die eine junge Philosophin ist, die über Demokratie und Theater geschrieben hat, lange vor meinem Vortrag. Da heißt es bei dieser jungen Frau, ein in diesem Sinne volles Subjekt, in diesem Sinne, wie Schiller es beschreibt, zeichnet sich nach Schiller vor allem dadurch aus, dass es zwischen den Trieben der Selbstbestimmung und des Bestimmtwerdens, zwischen der Vernunft und der Sinnlichkeit vermittelt. Ja, aber wie? Wie lernt das Subjekt der Mensch? Wie entwickeln wir denn Empathie, emotionale Intelligenz oder Mut oder Zivilcourage, ohne uns zu verbrennen, ohne zur RAF überzulaufen? Ach, es braucht das Experiment, den Körper, alle Sinne. Es braucht das Spiel, den Spieltrip haben wir, die spielenden Menschen, der sich trauende Mensch, der auf der Bühne mordende Mensch, der malende Mensch, der seine Bilder nach außen kehrt, der singende, der traurige, der beleidigte Mensch. So wird der Mensch zu einem Menschen, der sich selbst und andere nicht unterdrücken muss, nicht mehr unterdrücken muss, zum demokratischen Menschen. Das ästhetische Regime der Moderne setzt doch die alte Idee fort. Und jetzt springe ich und erzähle nichts mehr über Walter Benjamin. Das Theater unterscheidet sich von anderen traditionellen Künsten. Es unterscheidet sich von anderen traditionellen Künsten darin, dass es Handlung darstellt. Handelnde Menschen, und zwar im Spiel vergegenwärtigt. Der Einwand Platons, bereits hier komme es zu einer Theatralisierung des Politischen, der Aufmerksamkeit auf die Darstellung statt auf das Handeln, statt auf den politischen Inhalt, lässt sich seit Schiller, Bertolt Brecht und anderen Protagonisten des epischen, des postdramatischen Theaters nicht mehr aufrechterhalten. Das Theater macht dem Spiel deutlich, dass die Trennung zwischen Person und Rolle, Figur, Akteur und Publikum stets mindestens von zwei Körpern repräsentiert wird, wie in der Politik. Regierende und Regierte, Staat und Gesellschaft, Demos und Ethnie. Es exponiert diese Trennung in Form von Repräsentation und richtet sich zugleich gegen alle Mythen völkischer Gemeinschaft, falscher Masse, falsch verstandener Massengedankenformen. Und zugleich sucht es nach Formen der Aufhebung von Publikum und Spielern. Es entschlüsselt die illusionistischen Techniken und es betont als avanciertes Theater seine eigene Theatralität. Es setzt sich ab von Ethik und Moral, und das belegen alle Nacktheitsdebatten des Theaters, und bestätigt genau dadurch in einem ganz schmerzhaften Prozess, was Schiller am Morgen der Demokratie proklamierte: einen neuen, einen anderen Begriff Richtung Demokratie, eilender Begriff der Ästhetik. Denn so heißt es bei ihm, 10. Brief, dieser reine Vernunftbegriff der Schönheit, wenn ein solcher sich aufzeigen ließe, am Morgen pfeifen die Vögel, müsste also auf dem Weg der Abstraktion gesucht und schon aus der Möglichkeit der sinnlich vernünftigen Natur gefolgert werden können. Mit einem Wort, die Schönheit müsste sich als eine notwendige Bedingung der Menschheit aufzeigen lassen. Ein Theater, das die Differenzstruktur von Gesellschaft aufzeigt, statt falsche Masse zu bilden. Ein Theater, das die Theatralik von Politik entlarvt, als Verschleierung von Inhalten oder Inhaltslosigkeit und Dummheit, wirkt mit all seinen merkwürdigen Figuren wie der Nora oder Arturo Uy, der heiligen Johanna der Schlachthöfe, dem Knecht Matti und dem Posa. Insofern wirkt es demokratisch, als es durch Trennung und Aufzeigen getrennter Welten die Frage nach dem Demos, nach dem Staatsvolk stellt. Wer also ist das? Das Staatsvolk. Sind die Sklaven und die Flüchtlinge endlich exkludiert? Und wenn nicht, wie geht der Staat und das Volk identisch mit Kratein, mit dem Herrschen um? Pflegt es die Utopie und ist das Ziel immer noch die Aufhebung von Staat und Gesellschaft? Das ist etwas ganz anderes als die Einheit von Volk und Führer. Solange, meine Damen und Herren, und lassen Sie mich damit zum Ende kommen, entpolitisierte Politiker im Sinne unseres heute entwickelten Begriffes von Politik über die Finanzmittel, die Intendanten, das Personal entscheiden, wird Theater als Institution zunehmend unpolitischer werden und dann den Hochschulen folgen, in nie enden wollenden Evaluationsverfahren und Kontrollmechanismen versinken. Wenn nicht, tja, wenn denn nicht, wenn es nicht das Subjekt gäbe, das sich immer neu auf den Weg macht, die Dinge nicht so zu lassen, wie sie sind, das Leben als einmalig und kostbar anzusehen, dann endlich und immer wieder neu, wenn David aufsteht gegen Goliath, in welcher Form auch immer. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld, für Ihre Konzentration. Dankeschön.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Nix. Sie haben schon recht, das sieht hier so aus, ja. Das sieht hier so aus, da haben Sie recht. Die Beschreibung ist zutreffend. Können wir ein bisschen Subversion lernen vom Theater, falls wir den lernen wollten. Ich habe schon daran Zweifel, aber tun wir mal so, als ob für den Moment. Bisschen Subversion aus dem Theater in die Welt tragen, geht das noch?
Naja, wir sehen doch, dass das hier an dieser kleinen Stadt auch gelingt. Ich glaube schon, dass ich selbstbewusst sagen kann, dass das Theater Themen aufgreift, wie beispielsweise den Volksfeind. Der war ja so, als hätten wir ihn an diesem Punkt genau gesetzt, dass jemand einen Skandal vermutet in einer Stadt und alle anderen dazu nichts sagen. Und das haben wir ja gerade wieder neu. Den müssen wir gar nicht herbeireden. Wir haben ja mehrere Skandale. Und insofern nimmt das Theater ja nur das vorweg, was in der Geschichte auch schon existiert hat und hat da vielleicht auch mehr Freiheit. Insofern glaube ich schon, dass jedenfalls für meine biografische, für meine Lebensentscheidung der richtige Platz gewesen ist. Aber das ist nicht einfacher und das ist ja auch von mir nur im Vortrag provokant gesagt. Ich kann nichts über den Zustand der Hochschulen sagen, die dann meistens hier sind, sowieso die kritische Geister eher sind. Aber ich meine das schon ernst, dass die Uniformierung halt der Hochschulen ein großes Problem geworden ist und dass sozusagen die Orte, an denen eigentlich Protest und Widerstand sich entwickeln kann, weniger geworden sind. Und das fehlt uns ja im Alltag auch. Wo gehen wir eigentlich hin? Wo treffen wir uns eigentlich? In der Kneipe oder im Theater? Wo begegnen wir uns in der Stadt? Wo tauschen wir uns überhaupt aus? Und dann brauchen wir für den Prozess des Austauschs, wenn ich so lange gesprochen habe, dann werde ich immer ein bisschen undeutlicher, brauchen wir einen Anlass oder einen Ort oder etwas, über das wir sprechen, Texte oder das. Und das glaube ich, dass das Theater dafür eine Chance bieten könnte. Man könnte das noch weiterentwickeln halt, mit Ihnen zum Beispiel. Schafft man Salons oder schafft man solche Foren, die eben nicht dogmatisch bestimmt sind. Und das ist mir, glaube ich, auch wichtig. Es ist nicht ein Mittel zum Zweck. Es ist also das Theater oder die Kunst, sondern sie ist es halt. Aber das hatten wir auch schon anders diskutiert, nach 68. Also, auch das hat es eine Berechtigung.
Ja. Ich werde die Frage kurz wiederholen, damit wir sie auf der Aufnahme haben. Also, Sie sprechen auf eine Stelle des Vortrags an und zeigen auf einen Kontrast zwischen dem Patriarchen an der Spitze eines Theaters, des Intendanten, und der Demokratie. Das würde doch nicht zusammenpassen. So.
Da könnte ich einfach darauf antworten, ja, aber das war ja als eine Provokation in meinem Vortrag gemeint und ich kann dazu auf zwei gesellschaftliche Sachverhalte vielleicht anspielen. Ich vertrete die These, auch in meiner theaterwissenschaftlichen Dissertation, dass in den kulturellen Institutionen, aber auch in anderen Institutionen, das gilt für die Kliniken, das gilt für die Hochschulen genauso, der Typus des neuen Angestellten eine wesentliche Bedeutung bekommt. Ich leite diesen Begriff ab von Krakauer, der über den Angestellten ein wunderbares Werk geschrieben hat, eher als ein Flaneur der Stadt. Und wir erleben gerade zeitlich versetzt zu den Kliniken meinethalben, wo es früher ärztliche Direktoren gab, über deren patriarchales Verhalten muss man zu Recht streiten und muss es auch absetzen. Aber wir erleben jetzt, dass wir Betriebswirte, dass wir eine Form von Gesundheitsmanagement bekommen haben, die der Inhalte völlig entleert sind. Und meine These ist, wenn das am Theater geschieht, und geschieht im Moment am Theater in Baden-Württemberg, da gab es in Mannheim einen wunderbaren älteren Patriarchen, wenn man ihn so bezeichnen kann, das war Arnold Petersen, der war 25 Jahre dort gewesen und der hat gar kein ideologisch festgelegter Mann, aber der war so etwas eher wie eine väterliche Figur, der dieses Haus behauptet hat gegenüber dem Oberbürgermeister der Stadt. Was hat der geschickte sozialdemokratische Oberbürgermeister gemacht, einige Jahre nach dem Tod von Petersen? Er hat ein Direktorium eingeführt. Und dieses Direktorium wird geleitet von drei Intendanten und einem Oberintendant. Und wer ist der Oberintendant? Ein Betriebswirt, ein Verwaltungsmanager. Jemand, der sozusagen über die Budgets entscheidet. Und das meine ich damit als eine Abgrenzung. Und wir haben das gleiche in Stuttgart, genau das gleiche auch. Das heißt, die Künstler selber nicht mehr. Man kann über so Gestalten, die ich interessant fand, als ich jung war, wie diesen Gönnewein, den es hier mal gab, oder natürlich Figuren wie Zadek und Palitsch. Und da bin ich weit entfernt, mich auch nur im Ansatz zu vergleichen, weder mit dem Machteinfluss, den sie hatten, noch mit ihrer künstlerischen Schaffenskraft. Aber das waren Figuren, die als Künstler Inhalte gesetzt haben. Und die das natürlich auch gebraucht haben, so ein Stück weit, so ein Apparat, eine Zeit lang jedenfalls. Und jetzt, und davor warne ich halt, kommt sozusagen eine Form des freundlichen Managements daher und das verflacht, das sägt die Köpfe ab. Das ist mit diesem Rekurs auf den Patriarchen gemeint. Ich vertrete nicht eine patriarchale Struktur im Theater. Okay?
Mach einen Vorschlag in meiner Begrifflichkeit. Ich würde sagen, wir haben uns angewöhnt, einen seit zweieinhalb Jahrtausenden bekannten Kategorienfehler zu institutionalisieren. Wir verwechseln Qualität mit Quantität. Und wir stellen Leute an die Spitze solcher Strukturen, die in rein quantitativen Kriterien versuchen, Qualität herzustellen. Es geht nicht, das weiß man, das ist ein logisches Phänomen, es geht nicht, es ist ein Kategorienfehler. Sie können die eine Kategorie nicht in der anderen abbilden. Und genau das haben wir uns angewöhnt als Strukturprinzip in der Kultur, in der Bildung und so weiter. Wir bemessen alles nach quantitativen Entscheidungen. Ist hier nicht anders, wird Ihnen sicherlich oft genug auch als Bein gestellt. Da sehe ich das Grundproblem.
Ja, aber ich glaube, dass das nicht nur eine Frage, sag mal, der gedanklichen Kategorien ist, sondern das ist ein Herrschaftsinstrument.
Ja, klar. Dazu wird es dann benutzt.
Das kommt dazu, ja. Dieses Herrschaftsinstrument ist klar, dass man guckt, wie führt man ökonomisch die Kliniken oder in welche Ausrichtung geht das halt, wie bauen wir bestimmte Bereiche ab, also die freie Hebamme oder überhaupt die Beteiligung von Hebammen. Das ist ja ein ideologischer Kampf oder eine ideologische inhaltliche Auseinandersetzung. Wie beseitigen wir Physiotherapie, also um jetzt mal auf einen anderen Bereich zu gehen und gehen stärker in die Pharmakologie rein. Also das sind ja tatsächlich inhaltliche Auseinandersetzungen, die nur scheinbar meines Erachtens auch nicht hinzukommen. Die sind ja gar nicht fremdgesteuert oder zentral gesteuert, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber es ist ein Paradigmenwechsel, der stattgefunden hat, und zwar zu Lasten dessen, was ich sozusagen immer wieder für mich auch Konflikt war, ob Trojaner oder nicht, was willst du? Was ist dein Inhalt, für das du deine Form suchst, und wir wissen, dass die Form Inhalt ist? Das ist doch der Punkt, und zu sagen, ja, was will ich? Oder was beschreibe ich noch, oder was ist die Lust an der Demokratie? Das ist ja, was bedeutet das auch in den einzelnen Institutionen? Das ist, glaube ich, dieser Stachel, den ich versucht habe, so ein bisschen zu setzen.
Ja. Wir hatten hier eine Wortmeldung, bitte. Die Frage war, wie ist dieser Paradigmenwechsel zustande gekommen? Das war ja nicht immer so, sagen Sie. Warum?
Ja, aber ich muss Sie da enttäuschen. Ich kann nur eine Episode erzählen. Vor 3 Tagen war ein junger Intendant bei uns, der wird jetzt gerade Intendant in Oberhausen, also Ende 30. Und mit dem habe ich so über Machtgebärden gesprochen. Da fiel meinen Schauspielern so auf, dass er kaum, dass er es ist, die schon hatte. Und dann haben wir darüber diskutiert, dann sagte er, naja, er denkt eigentlich die Generation jetzt, also ich bin jetzt Anfang 60 halt, der eher 50-Jährigen sei so die unpolitischere, die sozusagen nach anderen Karrieremodellen denkt. Und dass so die jetzt nachfolgende, also die Generation meiner Kinder vielleicht auch, wieder mehr politischer wird. Aber ich kann Ihnen nicht genau sagen, was ist da passiert nach einer Zeit, die eigentlich sehr politisch war, die wir jetzt gar nicht so verbrämen wollen, aber sie war es nun mal, wurde da weniger gekämpft. Und man hat das ja selber an den Hochschulen erlebt. Also ich war an der Fachhochschule Professor gewesen, dann bin ich erst nach Berlin an die UdK und an die Humboldt. Da erlebte ich genau diesen Prozess des Bachelor und des Master. Es gab ein Kollege und ich, wir beiden waren die Einzigen, die Widerstand dagegen geleistet haben. Und die anderen Kollegen, die kritisch waren, also von linken Sozialwissenschaftlern, was weiß ich, wie die sich selber bezeichnet haben. Und es ist mir, man war dann auch sehr schnell ein Außenseiter. Ich habe darüber auch mal geschrieben, in der Frankfurter Rundschau, über den Master und den Bachelor, über die Begrifflichkeit. Ich halte das heute immer noch für einen großen Fehler. Nach wie vor, sie haben es alle mitgemacht. Ich glaube, dass eine bestimmte Generation irgendwann doch nicht wirklich gekämpft hat. Man hat sich so ein bisschen in dem Schwall von diesem Pseudo-68 ausgeruht und danach gab es gar kein Widerstandspotenzial mehr. Das ist alles ganz gut so. Und wir haben ja auch so eine Professorengeneration bekommen. Also das, nicht nur dort in diesem Bereich. Aber ich kann es Ihnen nicht wirklich sagen. Nein, ich würde es gerne. Weder bin ich da groß genug im Denken, noch bin ich Soziologe, noch, ich weiß es nicht genau, was ist da passiert. Und es ist ja auch so, Ältere und dann gibt es ein paar Jüngere da halt. Es wiederholt sich ja. Also die, die in der Skala-Initiative waren, waren wir älteren Leute halt und dann waren noch so 2 Studenten dabei. Und wenn die Wohnung dann noch 600 Euro kosten, gibt es immer noch keine Hausbesetzung hier. Und man kann es natürlich auch nicht sagen, halt soll ich sagen, besetzt endlich mal Häuser, so wie ihr da hinten aussieht. Man macht es doch endlich mal, dann sagen die jetzt, halt mal die Klappe halt. Also da können wir lamentieren. Ich beschreibe nur, dass der Prozess diffiziler ist. Man kann sich sowas angucken als Theorem mal, wie diese postdemokratische Axiom oder wie man es nennen soll, und kann gucken, ob man mit diesem Begriff was anfangen kann, um die Welt zu verstehen. Und da zwischendrin, glaube ich, kann man ein bisschen jonglieren, auch hoffe ich, sympathisch provokant zu sein und weiter die Menschen zu stärken, Subjekt ihres Handelns zu sein, solange sie atmen. Aber was es so verfestigt hat, weshalb wir möglicherweise auch verlieren, ist, aber da kann ja auch im Plenum auch vielleicht.
Eine Anmerkung von mir dazu vielleicht. Ich glaube schon, dass da so ein bisschen Generationenversagen da ist. Weil witzigerweise kenne ich keinen einzigen Kollegen, der diese Entwicklung gutheißt. Alle sagen, das ist doch Blödsinn. Aber keiner von uns tut was dagegen. Das ist für mich vollkommen unbegreiflich. Ja? Was da die Ursache dafür ist, womöglich ist es vielleicht eine Erklärung, dass die Generation, die wir sozusagen in der Schule vor uns hatten, so dermaßen überpolitisiert war, dass wir uns das ganz, ganz schnell haben austreiben lassen. Vielleicht ist das eine Erklärung, ich weiß es nicht. Ja. Aber es ist ganz lustig, die in der Analyse relativ einig und alle kritisch, in der Tat weit davon entfernt, irgendwo den Allerwertesten zu heben. So ist es. Also, Sie hatten eine Wortmeldung, dann glaube ich da noch. Also, Sie verweisen auf zwei Entwicklungen. Sie sagen, einmal hatten wir doch den jüngst verstorbenen Ex-Kanzler Kohl, der eine geistig-moralische Wende in dieses Land tragen wollte. Etwas später, sagen Sie, haben Sie in den Strukturen, in denen Sie sich auskennen, in der Landeskirche, beobachtet, dass Qualitätssicherungssysteme Inhalte im Grunde ersetzt haben und zum Inhalt erklärt wurden. Ob das vielleicht Wurzeln wären? Sind es Wurzeln dieser Entwicklung, die wir gerade beschrieben haben?
Das war jetzt auch eher von dir ein Statement, wo ich gar nicht so viel sagen muss, weil wir uns da einig sind im Denken.
Von Sie daher können wir weiterfragen. Zu. Gut, dann haben wir den nächsten Fragesteller. Ich glaube, Sie hatten eine Frage. Habe ich das richtig gesehen oder habe ich irgendwie? Also ja, Sie sagen, dass unser zum Beispiel in den Hochschulen diese, sagen wir mal, Druckbetankung mit Daten, die man in den Bachelor- und Masterstudiengängen macht, nicht mehr zu einem Orientierungswissen führt, sondern bestenfalls noch in kleinen Probleme lösen lässt, aber nicht mehr dazu zu schauen, was ist eigentlich Kern des Problems und worum geht es im Ganzen.
Naja, also es gibt ja ganz minimale Korrekturen, wie jetzt bei dem G8, G9. Also da fing es ja an, den Menschen die Zeit zu rauben. Ja, wir müssen kürzer studieren, damit die früher fertig werden und so weiter. Und das Ergebnis ist, was wir bedauern, ist, dass damit bestimmte, für das Denken braucht es Zeit. Das ist so einfach, so banal, so simpel halt. Ansonsten reproduziert man nur Dinge. Und diese Reproduktion kann nicht die Welt allein erklären, sondern sie muss die Zeit zum Denken haben. Und das Plädoyer fürs Theater ist ja auch so. Manchmal dauern Vorstellungen plötzlich länger und dann denkt man, bleibt man da. Und solche merkwürdigen Dinge entstehen ja halt. Leute gehen früher raus, weil sie gar nicht mehr so lange sitzen können und sagen gleichzeitig, wenn es werketreu ist, dann machst du keinen Faust unter 6 Stunden halt. Also das sind ja auch so sinnliche Erfahrungen, die man miteinander macht. Und ich glaube, dieses Wegnehmen der Zeit, um mit Zeit effektiver umzugehen, ist das, was wir alle wissen halt, lässt dir eben auch nicht mehr die Zeit. Und ich bin ja auf diese beiden aktuellen Themen eingegangen. Also es hier, und diese Wunde, die wirkt halt noch. Die Debatte über die Skala war dumm, unintelligent und ohne jegliche Inhalte. Denn die Kategorie des Eigentums wurde auch referiert von all den anderen Protagonisten eben nicht, und das ist ja keine eigenwillige Interpretation, die ich über Ritter hier nochmal dargestellt habe. Ich erinnere sozusagen an einen demokratischen Diskurs, den dieser Staatsrechtslehrer uns ermöglicht hat. Aber das Eigentum ist eben nicht das Eigentum, dass jeder damit verfahren kann, wie er denkt. Und auch nicht, indem er dann vielleicht 2% Steuern mehr zahlt. Sondern das Eigentum des Grundgesetzes lässt eine Wirtschaftsordnung zu, die Alternativen erstmal aufzeigt. So eine Debatte gab es gar nicht, sie war verboten. Es gab sie einfach nicht. Und das ist, glaube ich, den Zorn, den man haben muss. Und jetzt muss man architektonisch gucken, wenn man da abends vorbeigeht, dass es noch töter ist. Dass man noch eher eins auf die Fresse geschlagen bekommt, weil man weiß, wo abends was los ist kulturell, ist es nicht ganz so einfach. Wir haben ja hier keine tabuisierten Stadtteile, ja, oder weniger halt, ja, oder ganz klein bisschen sowas. Aber ein Ort, wo das andere fehlt und wo nur noch die Verkaufsfläche ist, wird ein toter Ort. Und zwar ab dann, wenn die Geschäfte zumachen. Und das war für mich eine schmerzliche Erfahrung und die ist auch demokratietheoretisch von mir, wenn Sie so wollen, nochmal aufgearbeitet worden. Also ein bisschen Inhalt geben, Stoff geben zum Denken halt.
Ja, eigentlich würde ich jetzt gerne mein Schlusswort ansetzen und Sie haben ja schon, aber wir sind nicht so. Sagen Sie bitte, was Sie fragen. Sie fragen danach, ob die Entwicklung denn wirklich so ins Negative führt, ob zum Beispiel weniger Besucher, wenn man es denn daran festmachen möchte, kommen in die Theater oder mehr. Wie sieht's aus?
Na, ich denke ja nicht so simpel in 5 Jahreszeiträumen empirisch, ob die Zahlen so oder so runtergehen halt. Ich meine natürlich, ohne das übertreiben zu wollen, dass das, was wir hier mit diesem kleinen Haus, was so armselig aufgestellt ist, genau das Gegenteil gerade belegen halt. Dass es ein lebhafter Ort ist und ich finde, dass immer wieder, gestern schrieb mir so eine CDU-Abgeordnete, ich war mal wieder in ihrer schönen Stadt und war in Terror, so viel junges Publikum sehe ich selten halt. Jetzt muss man es nicht mal auf die Jungen legen, und es gibt es ja irgendwie auch noch. Ich sage ja nicht resignativ, das geht jetzt alles bergab und so, wir sind die Letzten, die das nochmal gut gemacht haben, das habe ich ja gar nicht hier erzählt. Sondern ich habe versucht, sozusagen einer Gedankenlosigkeit einen Gedanken entgegenzusetzen, und da waren ja einige dabei, die ich versucht habe zu, und das Kern davon war die Sozialstaatsidee und der Begriff der Ästhetik halt. Also die Entwicklungen sind disparat. In Dresden spielt das Theater eine wichtige Rolle als ein Rückzugsort gegen Pegida-Demonstrationen, oder hat es eine Zeit lang gespielt, in anderen Städten ist es auch so. Ich stelle nur fest, dass der Anteil, und das glaube ich, kann ich schon sagen, nach einer empirischen Untersuchung, die sich natürlich nur auf den Zeitraum bezieht, von 5 Jahre vor und 5 Jahre nach, von Theaterleitern oder Künstlern, wie meinetwegen das auch früher Peimann und auch Palitsch gemacht haben, die haben sich eingesetzt für bessere Haftbedingungen der RAF. Das muss man sich mal überlegen. Die haben sich dafür eingesetzt, dass die Toten beerdigt werden dürfen. Wie bei Antigone, das haben die gemacht. Das hörst du doch von heute keinem. Niemand hat etwas gesagt, aus welcher Richtung auch immer, über die Kollegen in der Türkei. Wir bemühen uns schon alle irgendwie auch in dem Haus hier und hier in dieser kleinen Stadt mit Café Mondial. Aber auf der großen politischen Ebene, der Theater, wo die exponierten Leute sind, schweigen alle. Das sage ich erstmal im Moment. Und wir auch. Und das will ich jetzt aber nicht so groß machen auf deine Frage hin, sondern das ist ein Aspekt von dem, was ich dargestellt habe. Und ich finde, ich habe keinen resignativen Vortrag gehalten. Das war weder meine Intention im Gestus noch vom Inhalt her. Aber man darf schon mal gucken, in was, wohin geht was. Aber ich kann es auch selbstbewusster sagen, ich glaube, die Theater sind die letzten Orte von jenseits von Kirche und Rathaus, an denen solche Diskurse stattfinden können. Die Museen sind es auch, aber die bauen ja hier keine mehr. Also insofern, Plädoyer für die Offenheit und dran zu bleiben halt, ist doch klar. Also kein resignatives, aber auch die Augen nicht verschließen.
Ja, wenn Sie sich fürs Resignative interessieren, dann versuchen Sie es doch mal nächste Woche an diesem Ort. Da haben wir zu Gast Professor Dr. Volker Friedrich von der Hochschule Konstanz. Und der wird zum Abschluss dieser Vortragsreihe etwas erzählen über Sprache und Politik und die Rhetorik und Ästhetik des Wahlkampfs. Vielleicht sind Sie wieder dabei, es würde mich freuen. Vielen Dank, Herr Nix, für den wunderbaren Vortrag und fürs Dankeschön. Kommen. Schönen Abend.